Ich freue mich auch, dass ihr alle gekommen seid, trotz des Biergartenwetters. Das ist ja doch immer, da muss man sich ja immer erst aufraffen. Ja, ich sag vielleicht erstmal, wie ich dazu kam, das Buch zu schreiben. Der Schmetterling Verlag hat so eine Reihe Thierry Org. Das kennt ihr vielleicht schon oder einige. Und da gibt es immer Einführungen zu bestimmten Themen. Da habe ich schon mal ein Buch gemacht zu Theorien alternativen Wirtschaftens. Das ist jetzt in der zweiten Auflage schon gleich nach 9 Monaten erschienen. Und dann bin ich natürlich gefragt worden, ob ich vielleicht einen anderen Titel hätte. Dann haben wir so ein bisschen diskutiert, was ich so arbeite. Und da wollte ich schon lange mal eigentlich mich damit beschäftigen. Also was hat es mit dem Familismus, mit dieser Ideologie, die immer wieder dazu führt, dass ein Bild an die Wand gemalt wird, was so eigentlich ja gar nicht funktioniert. Mit Vater, Mutter, Kind, Drama, Frühstücksfamilie habe ich es früher genannt, aber das wisst ihr vielleicht nicht mehr. Es gibt es auch nicht mehr im Internet. Ich habe es schon geguckt, sonst hätte ich es mir auch rausgeholt, wo halt im Garten Vater, Mutter und zwei Kinder, das Ältere ist ein Junge, so im schulpflichtigen Alter, und der Hund, der die Frühstücksbrötchen holt, so heile Familie, richtig, was da dahinter steht, dass das immer wieder so an die Wand gemalt wird. Wenn man dann fragt, wie die Menschen leben, dann sind doch, da weichen doch viele davon ab. Naja, und dann hat der Verlag halt die Vorlage, das muss umfassend sein, historisch, aktuell und vielleicht auch ein paar Zukunftsperspektiven, und darf nicht mehr als wie viel? 180 Seiten, und es hat dann 190, 180 Seiten haben und soll gut lesbar sein, aber auch wissenschaftlich sein. Und das habe ich mir dann, da habe ich mich dann an alles gehalten und habe dieses Buch geschrieben. Ja, weil ich auch finde, es kostet 10 Euro, muss man ja auch sagen, dass so ein Buch, das sollen alle lesen können, auch die, die betroffen sind, und es soll nicht nur im Schrank der Wissenschaftler stehen, und es soll auch bezahlbar sein. Also man kann das dann halt mit im Rucksack mit sich rumtragen. Okay, aber jetzt zum Thema Familienglück. Die Überschrift ist jetzt nicht von mir, aber vielleicht trifft es das ja auch. Ja, ihr werdet dann schon sehen, um was es wirklich geht. Wir brauchen einen Familismus. Das war im Februar 2014 ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also ungefähr gerade, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, aber auch schon ein paar andere Titel über Familie geschrieben. Und da ging es um die Ängste, die damit verbunden sind, in dieser unübersichtlichen Welt Kinder zu bekommen. Seit die Rollenmodelle in unserer Gesellschaft verhandelbar sind, schreibt die Autorin, ist alles viel komplizierter geworden in Beziehungen und in der Gesellschaft, in der Frage Ja oder Nein zum Kind und zur Vereinbarkeit von Kind und Beruf. Deshalb schlägt die Autorin eine Emanzipation von diesen Ängsten vor. Da wird ihr allerdings der Familismus nicht weiterhelfen. Schließlich prägt die Ideologie des Familismus, man kann auch sagen Familialismus, die gesellschaftliche Organisationsnorm aus dem Konzept einer Idealfamilie ableitet, seit Jahrhunderten Politik und Sozialstruktur in Deutschland und in anderen westlichen Ländern, noch lange nicht in allen Ländern natürlich. Familismus hat noch immer Hochkonjunktur, obwohl er einen Ausgangspunkt hat, der schon immer nur für einen Bruchteil der Bevölkerung überhaupt praktische Relevanz hatte, die Familie. Sie gibt es heute ebenso wenig, wie es sie je gegeben hat, und schon gar nicht war sie zu allen Zeiten die bürgerliche Kleinfamilie, wie wir sie heute kennen. Dennoch ist es die Ideologie des Familismus, die unweigerlich zur Diskriminierung von Individuen und Gruppen führt, die diesem Bild nicht entsprechen. Ich werde also die folgenden Themen behandeln. Der Vortrag sollte ja ein Vortrag sein, ist praktisch eine Zusammenfassung oder ein eingedämpftes Buch von einigen Kapiteln, die da drin sind. Also was sich hinter dem Begriff verbirgt, die Geschichte und der Formalismus in der BRD und in der DDR, das waren auch Vorgaben, die ihr mir gemacht habt, die ich aus dem Buch rausnehmen soll, die Kritik am Formalismus, die Situation heute und vor allem die Wirkungsmacht der Ideologie, darum geht es mir ja, die durch die neue Rechte halt auch gestärkt wird. Und enden werde ich mit einem Ausblick, weil das muss man auch immer, soll ja irgendwie anders und besser weitergehen. Ja, zunächst, was verbirgt sich hinter dem Begriff? Nach dem Wörterbuch der Soziologie ist Formalismus also keine Neuerfindung von mir. Manche sagen, jetzt hast du einen neuen Begriff erfunden. Das sollte man als Soziologin eigentlich, aber ich habe keinen neuen Begriff erfunden. Ich habe nur einen alten hervorgeholt, weil ich dachte, der trifft es eben. Also nach diesem Wörterbuch ist Formalismus die Herrschaft der Familie. Und es ist eine soziologische Bezeichnung für eine Sozialstruktur, in der die Familie, die für die soziale Existenz des einzelnen Menschen wie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zentrale soziale Instanz darstellt. Familismus ist im soziologischer Begriff, aber nicht nur das, sondern ein Konzept und es ist vor allem eine Ideologie, die die bürgerliche Kleinfamilie als naturgegebene Leitform einer Sozialstruktur bezeichnet. Im Formalismus nimmt die Familie, das heißt die heterosexuelle, monogame Vater-Mutter-Kind-Familie, monogam lasse ich am liebsten weg, weil das ohnehin gelogen ist, bestenfalls noch die engste Verwandtschaft, die Funktion einer die Existenz des Einzelnen sichernden sowie den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stützende Instanz ein. In familistischen Gesellschaften, wie sie die Bundesrepublik ist, ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Organisationen und Institutionen und unterstützt den Rückzug des Individuums ins Private. Und das Hintanstellen in der individuellen Bedürfnisse gegenüber denen der Familie, die immer auf der heterosexuellen Ehe basiert und möglichst mit einem kirchlichen Segen versehen ist. Das System der Familie bildet dann das Gemeinwesen. Das Gemeinwesen ist nach der Ideologie des Familismus auf den Nationalstaat bezogen. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen dem Konzept der Familie, des Selbst, der Staatsbürgerschaft und der Nationalstaatlichkeit. Menschen ohne Familie gibt es im familistischen System eigentlich nicht. Und wenn es sie gibt, dann wird ihnen unterstellt, dass sie früher oder später eine Familie gründen werden oder zu ihr zurückfinden. Auch wenn man sich familiensoziologische Werte anzieht. Weil alle Menschen im Teil einer solchen Ordnung sein wollen, deren Aufrechterhaltung den Menschen als Individuum nicht benötigt, weil es in der Familie aufgeht, also sich für die Familie aufopfern zum Beispiel, ist ja auch ein ständiger Begriff. Familistische Systeme schließen faktisch alle Menschen aus, die im anders leben. Dazu gehören Singles, alleinerziehende Menschen, die in Heimen oder auch in Kommunen oder anderen selbstgewählten sozialen Gruppen leben. Im idealen Familismus bilden sich keine Konflikte zwischen der Familie und dem, was außen ist, weil es ist faktisch unbedeutend, bedeutungslos. Die Ehe als Grundlage für die Familie begründet die Blutsverwandtschaft. Mein Eigenfleisch und Blut, auch oft gehört. Eben unter engen Blutsverwandten, also Ehen unter engen Blutsverwandten, gelten in den meisten Kulturen als unzulässig. Inzestverbot. In Deutschland war die Staatsbürgerschaft bis zum Jahr 2000 an die blutsverwandte Abstammung einer Person gebunden. Erst nach der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 wurde, wie das in anderen Ländern längst üblich gewesen ist, das Geburts- und Territorialprinzip einbezogen. Das Abstammungsprinzip, also jetzt nochmal die Alleinerziehenden, so 1929 in Mutter, Vater, Großmutter. Aber jetzt das Abstammungsprinzip gilt weiter und wird ergänzt durch das Geburtsortsprinzip. Konservative Kräfte wollen das auch wieder zurückdrehen. Die Ideologie des eigenen Blutes führt unabhängig davon auch heute dazu, dass von Frauen immer erwartet wird, dass sie eigene Kinder haben, also möglichst noch eigene Söhne. Die Bedeutsamkeit der Blutsbande hat sich durch die neuen Reproduktionstechnologien und deren vermeintliche Objektivität, wie ich meine, noch verstärkt, anstatt relativiert, weil dann oft alles dran gesetzt wird, eben so ein eigen Fleisch und Blut zu haben. Felicitas Reuschling führt den Erfolg des Geschäftsmodells der Fruchtbarkeitsindustrie auf die Sentimentalisierung einer Lebensform, für die es keine gesellschaftlich akzeptierte Alternative zu geben scheint und damit eben auch auf den Familismus zurück. Mir geht es weniger um den theoretischen Begriff, sondern mir geht es mehr um die Wirkmächtigkeit dieser Ideologie, die häufig nicht nur zu Diskriminierung, sondern auch zu Versagens- und Schuldgefühlen bei denjenigen führt, deren soziale Realität an dem ideologischen Gemälde, das bis heute an jede Wand und jede Litfaßsäule geklebt wird, vorbeigeht. Das habe ich auch aus Interviews, die ich sowohl mit jungen Frauen als auch mit älteren, die dann denken, sie sind alleine, weil sie dieses halt nicht geschafft haben, das Modell zu leben. Familismus ist eine Spielart des Antifeminismus, auch das, denn nach der familistischen Ideologie herrschen in der bürgerlichen Kleinfamilie komplementäre Rollenaufteilungen entlang der Geschlechterlinien. Der Vater ist der Haupternährer, die Mutter die Hausfrau oder heute eben die Zuverdienerin mit dem Minijob. Sie ist die biologische und soziale Reproduktion dafür verantwortlich und für die Pflege und Erziehung der Kinder. Sie ist aber auch für die Pflege von alten, kranken und Behinderten Familienmitglieder zuständig und ehrenamtlich noch darüber hinaus und für die Versorgung des Ehemannes, auch wenn der gar nicht krank ist und gar nicht versorgt wäre, sich auch selbst versorgen könnte. Auch heute wird von PolitikerInnen und SoziologInnen die Wichtigkeit des intergenerativen Fürsorgezusammenhangs, der auf die Dauer angelegt ist, hervorgehoben. Bedauernd werden die, die keine Kinder haben, weil sie dann angeblich im Alter ja allein sein müssen. Damit wird die Familie als Keimzelle der kapitalistischen Gesellschaft und der Familismus als Konzept des Patriarchats weiter ideologisch unterstützt. Die historische Rekonstruktion des Familismus zeigt, dass Familie neben einer sozialen auch eine politische und wirtschaftliche Konstruktion ist. Wilhelm Heinrich Riehl, der später als der erste Familiensoziologe bezeichnet wurde, beklagte in seinem Buch Die Familie von 1855 bereits den Verfall der Familie. Damals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts meinte er das ganze Haus der vorindustriellen Gesellschaft, das noch heute viel zitiert wird und glorifiziert wird. Und die Struktur dieser Familienform, der großbürgerlichen und großbäuerlichen Großfamilie, zu der verwandte und nicht verwandte Personen zählten, sah eine Tätigkeitsbegrenzung von Frauen auf die rein hauswirtschaftlichen Arbeiten nicht vor, weil das zentrale Merkmal des ganzen Hauses die Einheit von Produktion und Familienleben war. Fälschlicherweise wird damit gemeint, die Frauen hätten damit also eine weniger abhängige Rolle gespielt. Kinder, Frauen und Männer, Alte und Gesinde haben sich an der Erwerbsarbeit und den übrigen Arbeiten beteiligt. Aber auch damals galt die Ideologie für dieses ganze Haus, für die bürgerliche oder bäuerliche Großfamilie Und sie wurde bereits von vielen anderen Zusammenlebensformen und auch Lebensformen unterwandert. Eine heile Familie war diese Familienform auch nicht, auch wenn es in den Geschichtsbüchern steht. Der Vater konnte schon mit dem Faustrecht sein Patriarchat verteidigen und die Rolle der Hausfrau oder Mutter war ebenfalls bezeichnet schon. Die Hausfrau sollte die Sitten des Hauses pflegen, auch im Sinne unserer Nationalität. Frauen sollten wirken für das öffentliche Leben, aber man soll ihrer dabei nicht ansichtig werden, denn sie sollen zu Hause bleiben, so der erste Familiensoziologe. Das Haus und die Familie waren das organische Vorgebilde der Gesellschaft und die strenge Sitte des Hauses galt als das Allerheiligste des nationalen Geistes. Nun hat nicht nur der erste Familiensoziologe, sondern einige andere zu dieser Zeit eben beklagt den Sittenverfall und die Frauen gehen aus dem Haus. Es war der Beginn der industriellen Arbeit und was sich dann aus diesem Zerfall, dem Beklagten, entwickelt hat, das ist im Laufe der fortschreitenden Industrialisierung und des fortschreitenden Kapitalismus die Idealfamilie oder die Normalfamilie, die wir eben heute haben. Die klare Rollenzuweisungen gelten weiter als Naturgesetz. Es gibt zwar nicht mehr viele Frauen, die einfach zu Hause bleiben, aber viele dort denken doch zu gewissen Zeiten des Lebens, es müsste einfach so sein. Und konservative Ideologien gehen auch wieder dahin. Und das Idealbild entsprach auch jetzt nicht immer der gelebten Wirklichkeit und hatte ein klassistisches und meist auch rassistisches Gesicht. Jedenfalls sah es in der Arbeiterfamilie, das ist noch eine bäuerliche Großfamilie, in der Arbeiterfamilie, da sah es anders aus als in der kleinbäuerlichen Familie. Und die Einheit einer also die Einheirat einer fremden Person, das geht ja so weit, dass wenn Preuße in Bayern einen geheiratet hat, dass das schon ganz schlimme Außenseiter waren. Und auch jetzt ist es oft noch ein großes Problem, wenn eine fremde Person in die Familie eingeheiratet wird. Ja, und das, dieser Familientyp, der hat auch für die Unternehmer große Bedeutung. Deutlich wird das beispielsweise Wort an seine Angehörigen von Alfred Krupp, brauche ich wohl nicht erklären, von 1877. Er schrieb: Genießet, was euch beschieden ist. Nach getaner Arbeit verbleibet im Kreise der Eurigen bei den Eltern, bei der Frau und bei den Kindern und sinnt über Haushalt und Erziehung. Das ist eure Politik. Dabei werdet ihr frohe Stunden erleben. Aber für die große Landespolitik erspart euch die Aufregung. Höhere Politik treiben, das erfordert mehr freie Zeit und Einblick in die Verhältnisse, als es dem Arbeiter verliehen ist. Das deckte sich denn auch mit dem Wunsch derjenigen Arbeitsmänner, die ihre Frau zu Hause lassen wollten nach bürgerlichem Vorbild. Das ist aber den wenigsten überhaupt gelungen und der Verdienst reichte einfach nicht aus. Aber es war eben das Bestreben auch der Arbeiterschaft, so eine Familie zu haben mit der Hausfrau. Und es war aber auch dieser Ruf, den ich gerade vorgelesen habe, es war auch ein Aufruf an die Arbeiter, sich der großen Politik fernzuhalten. Die da oben, die werden das dann schon machen, oder auch der liebe Gott. Und nicht selten führte das natürlich dann zu Konflikten, wenn die Arbeiter doch politisch geworden sind, sich organisiert haben und eben diesen Ratschlag nicht befolgt haben. Die bürgerliche Kleinfamilie galt als Keimzelle des Staates und Produzent einer neuen Generation neu hinzu, kam dann auch die Funktion als Bollwerk, als Schutzwall und kritischer Gegenpol gegen den Versachlichungsprozess der kapitalistischen Wirtschaft und als Wärmespender gegen die kalte Rationalität der zerstörenden Technisierung in den Fabriken, also so wie es Krupp auch gewollt hat. Und gegen die bürokratische Verwaltung auch, ja, und nicht zuletzt als Garant für die enge Verbindung zwischen Front und Heimatfront dann während der beiden Weltkriege und der totalen Mobilisierung und Ideologisierung der Nation während der Kriege eben. Also die Heimatfront auf der einen Seite und die Front, wo der Soldat, der jetzt im Hintergrund ist. Mit der Gründung der Weimarer Republik konnten Frauen wählen und die Erwählten auch in den Reichstag einziehen. Dazu brauchten sie aber die Erlaubnis ihres Ehemannes. Daran änderte auch der Satz in der Verfassung: Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, der ja zu Interpretationen Anlass bot. Überhaupt nichts. Die traditionelle familistische Ideologie mit dem Rollenverständnis galt trotz vieler allein lebender Frauen vom Ersten Weltkrieg, gab es ja schon viele Kriegerwitwen, weiter und erreichte dann seinen Höhepunkt in der Mütter- und Familienideologie im Nazifaschismus und dem damit verbundenen verheerenden Ausgang. Nun zur Einschreibung des Familismus in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die Ideologie des Familismus dominierte in der neu gegründeten Bundesrepublik nicht nur. Sie ist fest in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben. Zwar waren Frauen nun 1949 mit der Verabschiedung des Grundgesetzes die Gleichberechtigung mit den Männern garantiert. Allerdings sollten sie auch im neuen Deutschland der Bundesrepublik Bestandteil von Normalfamilien sein. Nach Artikel 6 des Grundgesetzes nämlich wurde nach heißen Auseinandersetzungen, da waren damals vor allem die SPD-Frauen dagegen, aber auch einige Männer, ich habe da zu extra noch ein Buch gemacht, haben das unterstützt, dass dieser Artikel 6 nicht ins Grundgesetz eingeschrieben wurde, weil er in der Verknüpfung mit Ehe Familie unter den besonderen Schutz des Staates gestellt hat und ja auch bis heute wirkt, wird immer wieder gesagt, nein, das verstößt gegen das Grundgesetz, wenn wir jetzt andere Familien unterstützen. Der Parlamentarische Rat nahm damit die von den konservativen Parteien, CDU, CSU und Zentrum waren das damals, und den christlichen Kirchen, das kann man, also wird auch von Linken oft abgestritten, aber man kann das ja in den Eingaben, die in den Parlamentarischen Rat reingekommen sind, ganz gut nachlesen, wenn man ins Archiv geht oder in das entsprechende Archiv, dass die Kirchen die treibende Kraft war, um eben diese Auffassung von Familie, die geschützt werden muss, als wichtiger Baustein einer Gesellschaft dort zu verankern. Das Ziel der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern war ohnehin nicht erreicht, denn die Ungleichbehandlung bestand weiterhin, unterstützt durch das bürgerliche Gesetzbuch, dass die Vorherrschaft des Mannes in der Familie und die geschlechtsspezifische Aufgabenverteilung in Familie und Beruf zementierte. Dem Manne stand das Letztentscheidungsrecht in allen das gemeinschaftliche Eheleben betreffende Angelegenheiten zu. Frauen konnten nur dann erwerbstätig sein oder ein politisches Mandat wahrnehmen, wenn ihre Männer damit auch einverstanden waren und wenn sie ihre Pflicht in Ehe und Familie nicht vernachlässigten. Das ist 1958 kurz revidiert worden. Es waren große Debatten, die dann dazu führten, dass das eigentlich schon 1953 völlige Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet worden ist und damit sich jetzt also geändert hat, dass die Frau in erster Linie zu Hause, dass die Frau nicht mehr das Herz der Familie ist, aber es steht dann jetzt drin, sie ist zur Haushaltsführung, dafür ist sie verantwortlich und der Mann zum finanziellen Unterhalt. Also steht da nach wie vor drin, die Ehefrau darf nur dann berufstätig sein, wenn sie dadurch ihre familiären Pflichten nicht vernachlässigt. Wenn die Einkünfte des Familienoberhaupts aber nicht ausreichen, dann ist sie verpflichtet, berufstätig zu sein. Das wurde erst 1977 geändert und nicht zuletzt auf Druck der Frauenbewegung, dass die Mann und Frau sich diese Pflichten gleichmäßig teilen. Ja. Trotz 4 Millionen alleinstehender Frauen, das war ja 1949 und dann eben auch 1958 waren noch viele Frauen alleinstehend, weil die Männer sich im Krieg gegenseitig erschossen hatten, war eben die bürgerliche Kleinfamilie zum Vorbild für die Nachkriegsgeneration geworden und auch prägte sie die Leitlinien der Politik. Bundeskanzler Adenauer hier mit seiner Familie hatte bereits in seiner Regierungserklärung 1949 angesichts des bestehenden Frauenüberschusses, in Anführungszeichen setze ich das, die berufstätigen Frauen ohne Familienglück bedauert. Denn für ihn war Glück Familienglück und das war ohne einen Mann überhaupt nicht denkbar. Besonders diskriminiert wurden in der Zeit junge Frauen, die Beziehungen zu Soldaten der Besatzungsmächte eingingen. Auch die Anerkennung längst gelebter Lebensformen, wie das Zusammenleben heterosexueller, unverheirateter Paare, Frauenwohngemeinschaften, wilder Ehen und sogenannte Onkelehen. Heute wissen die Studierenden nicht mehr, was das ist, und das ist auch gut so, wo eben Frauen nicht heiraten wollten, weil sie dann ihre Rente nicht mehr, ihre Kriegerwitwenrente nicht mehr weitergekriegt hatten, und dann musste das Kind Onkel sagen zu dem neuen Vater, damit die Nachbarn nicht sehen, dass das in Wirklichkeit eine andere Beziehung ist. Ja, 1962 war jede vierte Frau, die vor das Standesamt trat, schwanger. Der Druck zur Heirat war also ganz groß, sogenannte Muss-Ehen. Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, was das ist. Also man muss heiraten, weil man unterwegs ist. Verhütungsmittel gab es ja auch nicht viel, Aufklärung in der Schule schon gar nicht. In der Bundesrepublik war Sexualität außerhalb der Ehe ein totales Tabu. Nur wer verheiratet war, durfte zusammenleben. Wer nicht-eheliche Beziehungen tolerierte, machte sich der Kuppelei schuldig. Schließlich galt der Kuppelei-Paragraph, also dass man nicht heterosexuelle Paare zusammen eine Wohnung geben darf oder beim Studenten Exkursion zusammen übernachten lassen darf. Also es ging überhaupt nicht bei homosexuellen Paaren, natürlich wahrscheinlich noch viel, war es noch viel verwerflicher. Das war Unzucht und wer das vermittelt hat, der wurde eben bestraft. Erst 1974 ist dieser Paragraph, für euch ist es vielleicht lange her, aber ich habe das ja alles noch gut erlebt. 1974 ist der Paragraph, und zwar gegen die Stimmen der CDU/CSU, abgeschafft worden. Die Anerkennung von schwulen und lesbischen Lebensweisen stand in weiter Ferne. Homosexualität wurde nach Paragraph 175 Strafgesetzbuch bestraft, nur bei Männern. Lesbische Frauen wurden halt Ja, haben andere Strafen gekriegt, aber das hatte auch nicht damit zu tun, dass man die schonen wollte, sondern dass einfach lesbische Sexualität nicht ernst genommen worden ist, dass man dafür einen Paragraphen gebraucht hätte. Die christliche Kirche betrachtete sich als, habe ich damit was zu tun? Nein. Die christliche Kirche betrachtete sich als Leitinstanz für die Fragen der Moral. Unterstützt wurde sie vom Volkswartbund, der sich seit 1951 bischöfliche Arbeitsstelle zu Fragen der Volkssittlichkeit nannte. Und die bischöfliche Arbeitsstelle mischt sich auch heute noch ein. Also dieser Adenauer hat in seiner Regierungserklärung vom 20. Oktober 1953 die Einrichtung eines Familienministeriums begründet. Vorher gab es auch noch gar kein Familienministerium. Und es wurde notwendig, weil die Verluste während der beiden Kriege, die Verluste von Menschen halt, kompensiert werden musste. Durch konstante Zunahme der Geburten müssen dringend der Prozentsatz der im produktiven Alter stehenden Personen erhöht werden. Von den Regierungsparteien CDU, CSU, FDP, TB und Bund Heimatvertriebener erhielt er damals starken Beifall für seine Aussage, helfen kann nur eine Stärkung der Familie und dadurch die Stärkung des Willens zum Kind. Deshalb sei eine zielbewusste Familienpolitik, sind alles Zitate, ein wesentliches Anliegen der Bundesregierung. Eine zielbewusste Familienpolitik war immer auch Bevölkerungspolitik und ist im Laufe der verschiedenen Regierungskoalitionen und der wechselnden Familienministerinnen, egal welcher Partei sie angehören, auch bis heute so geblieben. Für Experimente war niemals wirklich Platz. So, ich habe die Familienministerinnen von 1953 bis heute beschrieben und sie auch des Familismus bezichtigt nach wie vor. Aber das kann ich jetzt ja nicht alles aufführen, weil ich kann ja nicht die 180 Seiten lesen. Deshalb bin ich jetzt bei eurem zweiten Vorschlag, möchte doch über die Familie in der DDR, wo ich auch ein Kapitel geschrieben habe, das kurz zusammenfassen. Die Gleichberechtigung der Frauen war seit der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 nicht nur für die BRD, sondern auch für die DDR festgesetzt. Die erste Verfassung der DDR enthielt 1949 den Grundsatz der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Da hieß es, Mann und Frau sind gleichberechtigt und sie haben die gleiche Rechtsstellung in allen Bereichen der gesellschaftlichen, staatlichen und des persönlichen Lebens. Nach der Verfassung DDR garantierte sie auch das Recht auf Arbeit und das galt für Frauen und für Männer, die musste also nicht zu Hause bleiben. Trotz der Berufstätigkeit der Frauen stellte die traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie aber auch in der DDR die einzige staatlich legitimierte Form des Zusammenlebens dar. Im Familiengesetzbuch, das 1965 veröffentlicht wurde, hieß es, der sozialistische Staat schützt und fördert Ehe und Familie, also auch so ein Artikel 6, wie wir ihn jetzt noch haben. Auch in der DDR war die Familie die kleinste Zelle der Gesellschaft. Zitat aus diesem Buch hier. Sie beruhte auf der für das Leben geschlossenen Ehe zwischen Mann und Frau. Die Struktur der heteronormativen Kleinfamilie wurde nicht in Frage gestellt. Ebenso blieb das Herrschaftsverhältnis zwischen Mann und Frau innerhalb der Klasse weitgehend unangetastet. Allerdings machte der Paragraph 10 im Hinblick auf die Arbeitsteilung entlang der Geschlechterlinie den entscheidenden Unterschied zum Gesetz in der BRD. Er gebot, beide Ehegatten tragen ihren Anteil bei der Erziehung und Pflege der Kinder und der Führung des Haushaltes. Die Beziehung der Ehegatten zueinander sind so zu gestalten, dass die Frau ihre berufliche und gesellschaftliche Tätigkeit mit der Mutterschaft vereinbaren kann. Also quasi, auch Entscheidungsgrund, wenn der Mann sich jetzt ganz verweigert hätte. Ähnliche Gesetze habe ich übrigens in Griechenland und auf Kuba gefunden, dass eben die Arbeit gleichberechtigt bedeutet. Dennoch blieben die Geschlechterrollen unflexibel. Die neue sozialistische Rolle der berufstätigen, emanzipierten Frau wurde mit der traditionellen Geschlechterrolle verknüpft, denn die Pflichten der Vereinbarkeit von Haus- und Sorgearbeit galten als Aufgabe der Frau und Bürgerin. Auch der Arbeitsmarkt war weiterhin geschlechtsspezifisch segregiert. Allerdings gab es manche Berufe, gewerblich-technische Berufe, die bei uns Männerberufe waren, wo eben Frauen auch stark vertreten waren oder in den Ingenieurberufen und ein Mann, dessen Gefährtin oder Frau, Ehefrau vollberufstätig ist, kann sich halt doch nicht ganz aus der Hausarbeit verabschieden. Von einer Kritik des Feminismus kann halt dennoch nicht gesprochen werden, wenn auch gesellschaftliche Institutionen einen Teil der Pflichten der Frauen übernahmen. Auch kann nicht verkannt werden, dass sich Männer eben auf das Ernährermodell zurückziehen können, wie es in der BRD der Fall gewesen ist, bei uns wollte ich sagen. Das proklamierte Ziel des Aufhebens der sozialistischen Gesellschaft war es, die antagonistische Klassengesellschaft zu überwinden. Die Überwindung des Patriarchats als zu lösende Aufgabe fand in der DDR keine Entsprechung, so die DDR-Soziologin Hertha Kurich. Die Entscheidung über die Arbeitsteilung erfolgte letztlich innerhalb der kleinen Familie. Eine Kollektivierung der Hausarbeit und Sorgearbeit war zwar durch die Kindereinrichtungen und auch durch Einrichtungen für Ältere, die besser waren, aber so wie zum Beispiel der Sozialist August Bebel oder die Sozialistin Lili Braun um die Jahrhundertwende oder schon vorher gefordert haben, dass die Hausarbeit kollektiviert wird, das hat halt nicht stattgefunden. Der hohe Grad der Berufstätigkeit der Frauen. 1988 waren in der BRD 91% der Frauen im arbeitsfähigen Alter berufstätig, spricht dafür, dass die Mehrheit der Frauen nicht ökonomisch von den Männern abhängig waren und auch dann nicht, wenn sie gemeinsam Kinder hatten, zumal prekäre Arbeitsverhältnisse oder Teilzeitarbeit, von der man nicht leben kann, in der DDR keine Rolle gespielt haben. Und im Falle der Trennung konnte die Frau eben dann alleine zurechtkommen. Und tatsächlich waren in der DDR immer mehr Frauen, die aus den Familiennestern ausgebrochen sind. Hier haben wir so eine Elternfamilie. Das heißt, ja, in der Ideologie des Familismus wurde auch schon früh Kritik geübt, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Das kam von sozialistischer, marxistischer, anarchistischer vor allem, aber auch feministischer Seite. Seit dem 19. Jahrhundert gab es AnarchistInnen und SozialistInnen, die Lebens- und Arbeitsgemeinschaften gegründet haben, wo die Frauen eben gleichberechtigt sein sollten und die eine andere Arbeitsteilung hatten, wo zum Teil auch die Ehe total in Frage gestellt wurde. Das braucht man nicht. Man soll Beziehungen haben, die auf gleichberechtigter Basis und freiwillig eingegangen werden. Auch die neue Frauenbewegung der 70er Jahre in Westdeutschland hat harsche Kritik an der tradierten Familienideologie zumindest geübt und einen Stein ins Rollen gebracht. Sie strebte damals nicht partnerschaftliche, sondern kollektive Lösungen der Kindererziehung an und des Zusammenlebens und Arbeitens. Es entwickelten sich Gegenmodelle zur heterosexuellen kleinen Familie, die geeignet waren, die enge Fixierung zwischen Vater, Mutter und Kind aufzulösen und für Frauen und Kinder Freiräume zu schaffen. Wohngemeinschaften schossen damals wie Pilze aus dem Boden und nicht nur studentische, sondern auch Wohngemeinschaften mit Kindern, wo die Kinder dann gemeinsam erzogen wurden und die Männer und Frauen auch sich die Arbeit geteilt. Es gab auch Frauenwohngemeinschaften und man wollte eben ohne Besitzansprüche miteinander leben, ohne Ausbeutung und ohne Gewalt friedlich zusammenleben. Etliche Protagonistinnen sprachen sich eben auch für die Auflösung der Kleinfamilie aus, um einen Zustand jenseits von Abhängigkeiten und Besitzansprüchen zu leben und andere nicht-hierarchische Partnerschaften oder Beziehungen zwischen Frauen, Männern und Kindern zu leben. Die Kritik der staatlichen Familienpolitik als Bevölkerungspolitik, wo das ja auch ganz stark, da habe ich auch ein Kapitel so geschrieben, aber gehe ich jetzt nicht drauf ein, mit der immer wieder ins Kritikfeld geführten Abschaffung des Paragraph 218, der ja immer noch im Strafgesetzbuch steht. Das hat ja auch viele bevölkerungspolitische Argumente, dass die Kinder eben alle ausgetragen werden müssen. Also diese Kritik, die hat sich bis heute weiterentwickelt und ich bin froh, dass die auch wieder aufgenommen worden ist und dass wir gegen diese unsäglichen Lebensschützer jetzt gemeinsam auch vorgehen. Ja, wie sieht die Situation dann heute aus? Die klassische Kleinfamilie ist auf dem Rückzug oder der Wandel im Familienleben so und ähnlich titeln die Medien seit Jahren, wenn das Statistische Bundesamt dann die neuen Zahlen veröffentlicht. Die Zahlen wirken alarmierend, weil man aus ihnen lesen kann, dass die traditionelle heterosexuelle Kernfamilie, wenn nicht ein Auslaufmodell, so doch keinesfalls das vorherrschende Lebensmodell in Deutschland ist. Denn im Jahr 2014 lebten von 40,2 Millionen Haushalten mit rund 80,8 Millionen Haushaltsmitgliedern 28% in dieser klassischen Kleinfamilie. Das ist immer noch eine ganze Menge und was da wirklich passiert, weiß man ja auch nicht. Aber es ist eben nicht der überwiegende Teil. Als ich anfing mit Familiensoziologie intensiver zu beschäftigen, das war in den 80er Jahren, da war es immer noch ein Drittel gewesen, die so lebten. Jetzt sind es also noch 28%. Und wenn man aber jetzt die Familien mit minderjährigen Kindern nur rechnet, also die noch nicht volljährig sind, dann sind es nur 20,3%. Also jeder fünfte Haushalt ist noch dieser Kleinfamilienhaushalt. Alleinerziehende machten 7,8% der Haushalte aus und der häufigste Haushaltstyp ist mit 37,2% der Single-Haushalt. Nur will ich gar nicht alles sagen, alle sollen Single leben. Das hat auch Nachteile, dafür bin ich schon kritisiert worden. Das ist halt die Statistik, die so ist. Nimmt man alle Haushalte, in denen Familien leben, so lebt fast jede dritte Familie nicht mehr nach dem klassischen Familienmodell, also von den Familien, wenn man die nimmt. Alleinerziehende Eltern sind eine ständig wachsende Familienform. 20% der Familien, wenn man also alle Familien Zusammenlebensformen waren 2014 alleinerziehend, im Osten wesentlich mehr als im Westen. Und etwa 90% waren Mütterfamilien, also das sind eben wenig Väter. Die heiraten dann gleich wieder, wenn sie Kinder haben oder so. 10% der Familien leben in nicht-ehelichen oder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Eine alleinerziehende Mutter her. Wir haben eine Regenbogenfamilie mit zwei Müttern und hier das väterliche Regenbogenfamilienteil. Oder sie leben halt ganz anders, wie in Wohngemeinschaften. Oder in Patchwork-Familien und in anderen Kommunen oder so. Familien- und Bevölkerungspolitikerinnen und FamiliensoziologInnen trösten sich damit, dass Menschen bei Umfragen, zum Beispiel immer wenn die Shell-Jugendstudie auf den Markt kommt, dann ergibt es immer wieder, ja, gerade die jungen Leute, die wollen ja das Familienglück. Die sagen dann, ja, was ist ihnen das Wichtigste im Leben? Und dann kommt zuerst die Familie und dann kommt, was weiß ich, wahrscheinlich der Beruf. Und es wird dann halt unterstellt, dass die die Normalfamilie wollen, dass die für die Menschen halt von zentraler Bedeutung ist. Ja, die Wirkungsmächtigkeit dieser Ideologie wird unterstützt durch den politischen Einfluss konservativer Kreise und christlicher Zirkel, die sich immer wieder darum bemühen, den Familismus gegen alle Auflösungserscheinungen zu verteidigen. Konservative Christen und christlich-fundamentalistische Kreise, selbsternannte Lebensschützer, in Anführungszeichen, und besorgte Eltern, ja, die seien wirklich besorgt, hat der Verlag gesagt, als ich die auch in Anführungszeichen gesetzt habe. Und die Alternative für Deutschland und mit ihr auch verbundene Netzwerke, die neue Rechte, die bis in die Neonazi-Szene reicht, propagieren die standesamtlich geschlossene und möglichst mit kirchlichem Segen versehene monogame heterosexuelle Ehe mit eigenen Kindern als das einzig gültige Lebensmodell. Muss man sich nur mal die Programme angucken. Argumentiert wird weniger mit den eigenen Bedürfnissen der FamiliengründerInnen, also dass sie das wollen, als damit, dass es überhaupt gar keinen Zweifel gibt, dass die Kinder nur in der Familie aufwachsen können und dass die Mutter dann möglichst noch eine Weile zu Hause sind, wahlweise der Vater, aber das ist dann schon höchstens noch die Fußnote. Gabriele Kubi zum Beispiel sagt, wenn dieser elementare Wunsch nicht erfüllt wird, dann geht also Deutschland zugrunde wahrscheinlich. Familie wird als Keimzelle des Staates hochgelobt und gepriesen. Wer kinderlos oder unverheiratet ist, gilt als Demografiedienstverweigerer. Das ist ein Zitat. Ich habe noch mehr in dem Buch. Es gibt auch den Ausdruck Trittbrettfahrer für diejenigen, die keine Kinder kriegen. Und dieses Demokratieverweigerer ist von dem katholischen, der hat den katholischen Journalistenpreis gekriegt, Andreas Püttmann, der eben sagte, also das ist die normale menschliche Sozialstruktur, da braucht man auch gar keinen Familismus. Es ist ja die natürliche Struktur, dass das so ist. Elke Sanders und ihre Mitstreiter verweisen in ihrem Buch Deutschland treibt sich ab darauf, dass Geschlechterhierarchien in Beruf und Familie von christlichen Fundamentalistinnen damit begründet werden, dass Männer und Frauen im gegensätzlich oder einander ergänzende Wesen sind. Das hält sich auch durch die ganze Geschichte, weil ich habe es ja historisch erklärt, diese Gegensätzlichkeit, die ergänzend sein muss und dass deshalb die natürliche Aufgabe der Frau eben die Ehefrau, Mutter und Hausfrau und die des Vaters der Geldverdiener ist. Zwar würde dieses Bild in der aktuellen politischen Diskussion bevorzugt den muslimischen Familien unterschoben, da wird es als konservativ abgetan, aber in der christlich-konservativen Familienideologie, besonders natürlich bei den Evangelikalen oder ich sage immer bei den Katholikalen, den Ausdruck gibt es zwar nicht, aber die ganz Konservativen gibt es eben da auch, ist es ganz genauso. So verweist das Forum deutscher Katholiken darauf, dass, Zitat, die beste Förderung der Kinder in den ersten Lebensjahren in der eigenen Familie passiert. Deshalb müssen Frauen, die zu Hause erziehen, Zitat, eine Erziehungshilfe in Höhe der Kosten des Kinderkrippenplatzes gewährt werden. Solange dies nicht geschieht, wäre auch keine Wahlfreiheit gegeben. Also das Betreuungsgeld reicht ja dann nicht aus. Ich habe also auch diskutiert mit Menschen, dachte ich, jetzt hätte ich Verbündete gefunden, Betreuungsgeld abschaffen. Nein, nein, das ist zu niedrig, das muss einfach höher sein, dann ist es schon in Ordnung. Und sonst gibt es keine Wahlfreiheit. Wahlfreiheit ist ein konservatives Argument, als ob Frauen wählen könnten, was sie wollen, was von den Konservativen Parteien eben immer wieder gebraucht wird, und sie fördern Familiengehalt, Erziehungsgehalt für nicht berufstätige Frauen und sind damit auch oft, ich war da, hatte auch schon zu Vorträgen bei katholischen Frauenverbänden eingeladen, weil die auch nicht immer einverstanden sind mit dem, was da propagiert wird. Ja. Vergessen wird dann, dass eben einfach auch zu wenig Kindertagesstättenplätze vorhanden sind und Kinderpflegebedürftige und Männer eben zu Hause betreut werden sollen, weil es dieser Ideologie entspricht. Die Tatsache, dass es eben die Einrichtungen gar nicht gibt, wird kaum hervorgehoben und als neue Problemgruppe zählen eben die künftig zahlenmäßig eine erhebliche Bedeutung haben wird, kristallisieren sich die älteren Kinderlosen Alleinstehenden heraus, von denen nur 20% darauf vertrauen, im Pflegefall auch auf Angehörige rekrutieren zu können. Das ist ein Zitat von Renate Köcher vom Institut für Demoskopie in Allensbach, wo ja auch Politik gemacht wird. Kinderlose werden also früher oder später zum Problem und der Gesellschaft zu Last fallen, weil sie christliche Caritas und Seelsorge, so das Zitat, brauchen. Rechtskonservative Parteien und Gruppierungen erstarken nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas. Was ich da zum Teil vorausgesagt habe, ist ein halbes Jahr später, hat sich noch verstärkt und ist eingetroffen. Ultrarechte christliche Kleinparteien wie die Partei Bibeltreuer Christen oder neuerdings eben auch die selbsternannte Alternative für Deutschland. Das ist ein besonders blödes Plakat. Man kann es eigentlich gar nicht richtig begreifen, aber so ist es. Familie ist alles. Ja, was heißt Gender? Familie statt Gender geht gar nicht. Naja. Egal, aber das wollte ich euch doch nicht vorenthalten. Weil an sich werfe ich gar nicht gern so eine Plakat überhaupt an die Wand. Aber das ist so, ja. Ja, und dann auch natürlich die aus der Spaltung hervorgegangene Allianz für Fortschritt und Aufbruch. Sie kämpfen gegen Toleranz und Vielfalt und gegen Zuwanderung, also Flüchtlinge willkommen ist ja so ein Spruch, und dann heißt es, eine Willkommenskultur für Neugeborene zu entwickeln. Das ist also in jeder Hinsicht, es ist rassistisch, es ist feministisch, es geht gar nicht. Aber wir müssen uns damit auch auseinandersetzen. Sie setzen auf die deutsche Kleinfamilie. Neben moralischen Argumenten wird auch wieder, wie durch die ganze Geschichte, die demografische Krise ins Feld geführt. Deutschland stirbt aus, da habe ich Zitate drin, das ging in den 80er Jahren schon los, gegen das Aussterben des Waldes gibt es Initiativen, geht dann gegen die Ökos, aber gegen das Aussterben des deutschen Volkes gibt es keine Initiativen, und so geht es eben weiter bis heute. Die innere Gefahr der fremdständigen Vermehrung wird von Publizisten zitiert und ein sanfter Völkermord an sich selbst von einem Universitätsprofessor aus Osnabrück. Das kürze ich jetzt mal ab, ist zu doof. Ja, dann noch, habe ich jetzt ja genau, weil ich das sowieso abkürzen wollte, habe ich dann lieber ein Gegenplakat nochmal gegen diese Politik, wo in Münster eben auch gegen diese Märsche für das Leben von den Lebensschützern vorgegangen wird. Die AfD bezeichnet sich selbst als Familienpartei, leider ist es nicht lächerlich. Im Grundsatzprogramm der AfD heißt es, die Wertschätzung für die traditionelle Familie geht in Deutschland zunehmend verloren. Die Familie aus Vater, Mutter und Kindern als Keimzelle der Gesellschaft zu verstehen und den Bedürfnissen der Kinder und Eltern gerecht zu werden, muss wieder Mittelpunkt der Familienpolitik werden. Und es geht dann so weit, dass sowohl Petri die drei Kinderfamilie predigt, zu der wird dann wohl alle verdonnert werden sollen, wenn eben die an die Macht kommen würden. Und dann wird gefordert, auch in dem Programm Kita- und Krippenpflicht darf es nicht geben. Ich habe noch nie gehört, dass irgendeine Partei, wenn sie noch so konservativ ist, außer, also Kita- und Krippenpflicht hat niemand gefordert bis jetzt. Und es wird aber abgelehnt, schon mal vorsichtshalber. Und alleinerziehende Elternteile werden anerkannt. Also das sind 20%. Aber sie werden anerkannt, aber der Idealfall für die kindliche Entwicklung ist immer noch das Vorhandensein von Mutter und Vater. So steht es da auch. Die Vorsitzende Frau Petri betont in einem Interview mit der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit ausdrücklich Familienpolitik. Das darf man heute wieder laut sagen. Das ist eben Bevölkerungspolitik. Ja, okay. Durch die Wahlsiege von AfD und sind Antifeminismus und Familienpolitik nun auch in die Parlamente eingezogen. Beatrix von Storch ist ja schon lange im Europaparlament und kämpft gegen Abtreibung, Genderreihe, Feminismus und gegen die Ausweitung von Familienformen, gegen sexuelle Aufklärung und Homosexualität, die Aufrechterhaltung des Feminismus und der nationalen Werte verbindet die AfD mit der Pegida-Bewegung, die antimuslimischen Rassismus schürt und ebenso den Feminismus vertritt und eben auch mit Männerrechtlern, da haben wir neulich in der Böll-Stiftung eine Veranstaltung gehabt, mit Maskulisten und mit den in Anführungszeichen besorgten Eltern. Dem konservativen Weltbild ihrer Anhängerinnen widerspricht die Ausdifferenzierung der Lebensform ebenso wie die Annahme vielfältiger geschlechtlicher Identitäten. Das ist also ein ganz rotes, eher buntes Tuch. Sie setzen Homophobie und Islamophobie gegen gesellschaftliche Vielfalt. Dass Familie auch Gewalt und Unterdrückung ist, wird nicht gesprochen. Wenn Sie Gewalterfahrungen suchen, gleich ob als Opfer oder als Täter, gründen Sie am besten eine Familie. Das ist das Fazit nicht von mir, sondern von Kai Bussmann, der Professor für Strafrecht an der Universität in Halle-Wittenberg ist. Und die Aussage ist immerhin von 2010 und er versichert, es gibt in unseren hochzivilisierten Gesellschaften keinen unsicheren Ort als den in der Familie. Davon spricht kaum jemand. Insgesamt sei Gewaltkriminalität in Deutschland rückläufig, aber aus dem öffentlichen Raum sei sie erfolgreicher verdrängt worden als aus dem privaten Raum. Vom Schlachtfeldfamilie sprechen Gewaltforscher in den USA und diese Berichte lesen sich beliebig fortsetzen. Ich habe darüber auch gearbeitet, aber dass selbst die Süddeutsche Zeitung solche Artikel über diesen Osnabrücker Professor gibt, ist schon relativ neu. Zu befürchten ist, dass antifeministische und familistische Inhalte nicht nur extrem rechte Wahlkämpfe durchziehen, wir müssen das mal ein bisschen beobachten, sondern auch in Teilen der Gesellschaft an Salonfähigkeit gewinnen. Eine erstarkende AfD, die ja bereits in 5 Landtagen vertreten ist und ein sich auch in bürgerlichen Kreisen immer weiter ausbreitendes autoritäres und antifeministisches Denken verleiden selbst etablierte Parteien und nicht nur die CDU, CSU dazu, sich nationalkonservativen Positionen anzunähern. Davor habe ich eigentlich am meisten Angst, schon alleine, um nicht weitere Wählerstimmen zu verlieren. Unterstützt werden sie durch nicht nur rechte Zeitungen und Magazine, die antifeministischen und feministischen Akteuren als Medien dienen. Ja, was ist nun der Ausblick? Das Verständnis von Familie hat sich gegenüber früheren Zeiten eingeengt. Warum sollte sich die Familie nicht wieder ausdehnen? Nicht zur bürgerlichen Großfamilie, aber vielleicht ganz anders. Für die Zukunft sollte es jedenfalls nicht darum gehen, sich häufende neue Lebensformen den Normen der bürgerlichen Kleinfamilie anzupassen, sie in geordnete Bahnen zu lenken und damit wiederum anderslebende Erwachsene und Kinder zu diskriminieren. Also wenn man die Privilegien für die Familie immer den Kreis ein bisschen größer macht und neue Formen reintut, ist der Familismus nicht abgeschafft, sondern die Ausgrenzung von denjenigen, die anders leben, wird dadurch noch verstärkt. Es geht um die Gleichstellung aller Lebensformen und die wäre erst dann erreicht, wenn keine Lebensform bevorzugt und damit auch keine benachteiligt wird. Das geht freilich nur, wenn niemand ausgebeutet, unterdrückt oder seinen eigenen Interessen widersprechend behandelt wird. Und wenn das geschehe, dann müsste man sich auch überlegen, ob Ehe für alle die richtige Forderung ist, weil ich denke, es ist eine Chimäre, weil sie eben nur für diejenigen gilt, die sich den bürgerlichen Normen fügen und als Paare dann auch zusammenleben oder eben Familienvergünstigungen sich ausdehnen auf die, die nicht verheiratet sind, wenn sie sich eben auch den bürgerlichen Normen beugen. Es soll also nicht darum gehen, die Privilegien weiter auszudehnen, sondern sie aufzuheben. Es sollte keine Rolle spielen, ob Menschen alleine, zu zweit oder in Gemeinschaften, das wäre die von mir bevorzugte Familienform, weil ich danach immer gefragt wurde und weil ich auch schon, ja, du kannst doch nicht wollen, dass alle Single leben, nein, weiß ich nicht, aber ich mache keinen Vorschlag, wie es eigentlich aussehen sollte, weil ich will keine neue Norm entwickeln und keine neue Normfamilie irgendwo an die Wand malen. Deshalb habe ich jetzt einfach mal als Abschluss eine Gruppe dargestellt, wovon ich noch andere Bilder auch hätte aussuchen können. Es sollte keine Rolle spielen, ob Menschen alleine oder in Mannschaften, ob sie eigene Kinder haben oder nicht, ob sie monogam oder polygam, homo, hetero, bisexuell oder auch in anderen sexuellen Beziehungen friedlich zusammenleben und auch nicht, aus welchem Land sie kommen, wo sie hingehen, welche Hautfarbe sie haben und welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Es geht um die Möglichkeit von freien Zusammenschlüssen unter freien Menschen ohne Unterdrückung und Gewalt. Man könnte dann vielleicht den emotional belasteten Begriff Familie aufgeben und etwa durch Lebensformen ersetzen. Überflüssig würde auch die Familienpolitik, die sowieso erst 1953 zum Ministerium geworden ist, denn es genügte eine Politik für Menschen und das wäre dann das Ende des Familismus. Dankeschön.